Breitbandbesprechung.
Ja, gerade haben wir es in den Medien und Meinungen noch gehört. Die NSA-Affäre breitet sich immer weiter aus. Wir leben in einer Realität der Totalüberwachung, könnte man fast sagen. Geheimdienste hebeln Grundrechte aus und Superkonzerne beherrschen die Welt. Das klingt nach einer zugespitzten Science-Fiction-Dystopie, aber wenn wir ehrlich sind, so weit davon entfernt sind wir gar nicht mehr.
Um zu verstehen, wie die Überwachung heute funktioniert, werden immer wieder Klassiker zitiert. Orwells 1984, Huxleys Brave New World oder auch wissenschaftliche Texte wie der von Jeremy Bentham über das Panoptikum, dem omnipräsenten Überwacher. Aber wie treffend sind diese Vergleiche überhaupt?
Tja, das fragen nicht nur wir uns, sondern das fragt sich auch die US-Soziologin Zeynep Tufekci. Ihr Fazit lautet, wir sollten dringend unsere Dystopien updaten. Gleich erzählt sie uns mehr dazu, aber erst stellt uns Lars Überland einige neue und althergebrachte Internet- und Überwachungsdystopien vor.
Die älteste Dystopie vom Internet ist eine, die eigentlich gar nicht vom Internet handelt, aber immer gerne damit in Verbindung gebracht wird. 1984 von George Orwell malt eine Gesellschaft von verbogenen Individuen in dem totalitären Präventions- und Überwachungsstaat des Großen Bruders. Für Otto-Normal-User verdichten sich die Schrecknisse des Internets ja bis heute eher auf Nebenkriegsschauplätze und Kollateralschäden im vermeintlich rechtsfreien Raum. Virenpandemien, moralzerstörende Bilderseiten, Abmahnung Sodom und Gomorra, die Internetsucht oder gefährliche nigerianische Scam-Spam oder auch Amazon, das zuerst den Buchhandel ruiniert hat, dann das Kaufhaus und jetzt auch den Gemüsemarkt. Der Internetpionier und Erfinder Jaron Lanier allerdings, er gilt als der Vater des Begriffs virtuelle Realität, diagnostizierte sehr öffentlichkeitswirksam, dass irgendwas in die falsche Richtung läuft. Die Umsonstkultur im Web 2.0 ist digitaler Maoismus, schimpfte er. So wird unsere Kultur zusammenbrechen, weil niemand mehr für sie bezahlt. Der Herausgeber der FAZ, Frank Schirmacher hingegen, fühlte den Schrecken woanders. Information Overload. Nach seinem Buch Payback fürchtete vor allem das deutsche Feuilleton die kognitive Krise durch zu viel Information. Sie werde das Denken, die Gesellschaft, die Theorie, den freien Willen und letztlich das Menschenbild verändern. Den nächsten kollektiven Albtraum hat übrigens neulich der Netzaktivist Jacob Applebaum vorgestellt, nämlich die Militarisierung im Internet der Dinge, wenn NSA und Söhne unsere Toaster checken. Und damit sind wir bei der wirklich furchterregenden Dystopie, die aufmerksame Netzbewohner überrollt. Big Data. Alle beschäftigen sich mit der unbeherrschbaren, aber Herrschaft unterstützenden Datenflut. Auch Jaron Laniers neues Buch handelt davon. Wem gehört die Zukunft, heißt es. Und seine Antwort ist klar. Dem, der den größten, schnellsten, besten Computer hat. Du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne, du bist ihr Produkt. Verbreiteter als die Vorsicht vor Big Data aber ist eine pauschale Angst dieser menschlichen Produkte vor dem Neuen, das da unsere Leben vielleicht verändert. Und auch vielen Freunden der digitalen Revolution ist eine gewisse düster-romantische Naivität nicht fremd. Als die Enthüllungen über das Ausmaß der NSA-Überwachung sich verbreiteten, erhöhte sich der Absatz des Buches 1984 bei Amazon um 6000%. Obwohl das ja schon lange zu einem Mythos der Popkultur geworden ist.
Ja, wie man hören kann, ist 1984 kulturell zumindest tatsächlich sehr präsent. Aber helfen Orwell und Co. uns dabei, die modernen Überwachungsszenarien tatsächlich zu verstehen? Genau darüber haben wir mit der US-Soziologin Zeynep Tufekci gesprochen. Sie hat kürzlich in einem wirklich sehr empfehlenswerten Artikel bei Medium.com, genau damit hat sie sich auseinandergesetzt.
Sie hat daran festgestellt, dass die meisten Dystopien heute sich gar nicht mehr tragen und dass viele Metaphern nicht mehr funktionieren. Wir wollten deshalb von ihr wissen, warum wir neue Dystopien benötigen.
Viele unserer Ängste vor einer Überwachung durch die Regierung kommen aus der Vergangenheit. Sie stammen von Leuten, die an andere Arten von Regierungen denken, als wir sie heute haben. Sie haben die Sowjetunion im Blick oder das, was in Ostdeutschland passiert ist, was viel totalitärer war und darauf basierte, Menschen einzuschüchtern und sie zu kontrollieren. Mit dieser Sicht kann man aber nicht mehr an aktuelle Gefahren herangehen. Denn Totalitarismus steht in den meisten Ländern der Welt nicht mehr auf der Tagesordnung. Was auf der Tagesordnung steht, ist eine Demokratie, in der die Menschen, die uns Produkte verkaufen und uns von Politikern überzeugen wollen, sehr viele Daten über uns besitzen. Das ist eine Informationsasymmetrie, in der man alles über uns weiß und uns gezielt beeinflussen kann. Ich denke, anders als in der Welt von 1984, die einem wirklich Angst macht, kann man uns heute auf eine Weise manipulieren, dass wir Dinge anscheinend freiwillig tun, in einer Umgebung, die so gemacht ist, dass wir ganz sanft geschubst werden in eine bestimmte Richtung. Das ist viel effektiver, als uns Angst zu machen. Denn wenn wir Angst haben, schlagen wir zurück.
Sie haben gerade 1984 von George Orwell erwähnt und beschrieben, dass diese Metapher nicht wirklich trägt. Wenn wir uns einen anderen Klassiker anschauen, Aldous Huxleys Schöne neue Welt, in dieser Welt werden Menschen nicht länger geboren, sondern gezüchtet und programmiert. Jeder nimmt die Droge Soma und wird auch dazu gezwungen, wenn er sie nicht nehmen will. Jeder fühlt sich damit glücklich, egal in welcher sozialen Schicht er sich befindet. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, Big Data ist in unserer Welt so eine Art Soma, wie sie in Brave New World beschrieben wird?
That's exactly right. I do think that Big Data has the potential to act like
Das ist richtig. Ich denke, dass Big Data das Potenzial hat, wie eine Art Soma zu wirken. Denn mit Daten kann man einen Menschen analysieren. In der Psychologie gibt es 5 verschiedene Persönlichkeitstypen, zum Beispiel den introvertierten oder den extrovertierten Typ. Allein mit Hilfe von Facebook-Likes kann man herausfinden, an welchem Punkt der Persönlichkeitsskala sich ein Mensch befindet, ohne ihn jemals gesprochen zu haben. Wir können sehen, wann jemand depressiv ist oder wann es ihm schlecht geht und ihn entsprechend mit Informationen lenken, damit er sich besser fühlt. Das funktioniert auch in der Politik. Man kann jedem die Informationen geben, die er braucht, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen, auf einem ganz individuellen Niveau, sodass man gar nicht merkt, was bei den anderen geschieht. Ich denke, das ist eine Art von Soma.
Es gibt ja tatsächlich moderne Dystopien, wie zum Beispiel in dem Roman Little Brother von Cory Doctorow. Bis zu welchem Ausmaß oder in welchem Umfang können solche Romane uns weiterhelfen, unsere aktuelle Situation zu verstehen?
Right, I think, you know, fiction is very useful and yes. Those are very useful for us to sort of imagine.
Ja, ich denke, Fiktion ist nützlich und hilfreich, damit wir uns verschiedene Möglichkeiten vorstellen können. Besonders moderne Dystopien sind ein guter Anfang, darüber nachzudenken. Auf diese Weise können wir auch sehen, wie machtvoll diese Daten sind. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt nicht sehr viele Quellen, aus denen Informationen geschöpft werden. Sie kommen von Facebook, sie kommen von Google oder von Twitter. Diese Daten befinden sich in sehr wenigen Händen und sie können nur in dem Maße erforscht werden, wie es die Besitzer zulassen. Wir wissen nicht einmal, wie groß die Macht ist, die aus Daten erwächst, weil wir gar nicht ohne weiteres Zugang dazu erhalten. Aber schon unser eingeschränkter Blick zeigt uns, wie machtvoll sie sein können. Die Tatsache, dass nur Regierungen und Unternehmen darauf Zugriff haben, macht deutlich, dass wir wirklich unsere Vorstellungskraft erweitern müssen. Wir müssen aufhören zu glauben, dass die Regierung uns allein deshalb überwacht, um Kriminelle zu identifizieren. Wir müssen erkennen, wie sehr wir gelenkt werden in dieser Informationsasymmetrie, in der die anderen viel über uns wissen, aber wir keine Ahnung haben, welche Informationen sie benutzen, um unsere Umwelt zu strukturieren.
But we don't know what kind of information they're using to structure our environment.
Wir haben jetzt eine Menge dystopische Konzepte und Perspektiven gehört in diesem Gespräch, aber gibt es denn noch Hoffnung Ihrer Meinung nach, einen Weg raus aus dieser Überwachungsmisere?
Well, I think these technologies are also wonderful.
Ich denke, all diese Technologien sind auch wundervoll. Sie erlauben uns, miteinander zu kommunizieren, uns zu vernetzen. Sie erlauben uns zu denken. Ich persönlich glaube, es geht nicht nur um Dystopien, sondern auch um Utopien. Beides ist miteinander vermischt. Es ist nicht gut oder schlecht, es ist beides. Aber gerade weil wir nicht in totalitären Systemen leben und weil wir keine Gefangenen sind, können wir darüber diskutieren, welche Informationen Regierungen von uns haben dürfen. Wir können überdenken, wie Daten besessen und genutzt werden sollten. Wenn sich Technologien in der Vergangenheit verändert haben, haben wir unsere Gesetze entsprechend angepasst. Das können wir auch heute tun. Wir können die Unternehmen in die Debatte einbeziehen. Wir dürfen nicht automatisch davon ausgehen, dass sie uns Schlechtes wollen. Ja, sie wollen Geld verdienen, aber sie denken auch über die sozialen Auswirkungen ihres Tuns nach. Wir müssen all dem viel mehr Aufmerksamkeit geben und uns darüber klar werden, welche Architektur diese Technologie erhalten soll, damit wir sie auf eine Weise nutzen können, die uns stärker macht.
Ist der Offline-Rückzug der einzige Ausweg? In Schöne neue Welt werden die wenigen natürlich lebenden Menschen als Savages, also als Wilde bezeichnet. Sehen Sie da eine Verbindung zu solchen Leuten, die Social Media oder das Internet generell ablehnen?
It's a good question. I don't think so.
Ich glaube nicht. Wer im 21. Jahrhundert ein engagierter Bürger ist, muss diese Technologien nutzen. Wir verbinden uns darüber mit anderen. Menschen organisieren darüber ihren Protest. Ich denke nicht, dass Rückzug eine Lösung ist. Sicher, manche werden das tun, aber das wird die gesellschaftlichen Herausforderungen nicht voranbringen. Rückzug bedeutet Ausschluss von der Welt. Was wir aber brauchen, ist Engagement. Außerdem kann jeder darüber nachdenken, wie er mit seinen Daten umgeht und versuchen, diese zu schützen. Es gibt vieles, was Konsumenten tun können. Man muss sich allerdings ein wenig damit auseinandersetzen. Ich denke, wir sollten darüber nachdenken, wie wir die Dinge verändern können, anstatt uns zurückzuziehen.
Vielen Dank an die US-Soziologin Zeynep Tufekci. Das komplette Interview im englischen Original und auch einen Link zu ihrem Artikel gibt es bei uns im Netz.
Und zwar direkt im Anschluss zur Sendung. Ihr Text ist übrigens mit einer sehr schönen Frage und einer noch besseren Antwort betitelt, wie ich zumindest finde. Die Frage lautet nämlich, ist das Internet gut oder böse? Und die Antwort? Ja. Muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber es ist schon gut. Is the Internet good or bad? Yes, it's time to rethink our nightmares about surveillance, so heißt der Text. Mehr dazu auf breitband.deutschlandradiokultur.de.